gibt ja tatsächlich viele Versuche, das Leben anders zu gestalten im Rahmen von Hausprojekten, Wohnprojekten, im Rahmen von Kultur und Subkultur. Und in dem Zusammenhang ist sicherlich auch für die Hörerinnen und Hörer in Berlin interessant, wie sich dieses kulturelle, subkulturelle Leben in Halle so gestaltet. Immer wenn ich Freundinnen und Freunden, wenn ich da gefragt werde nach dem Leben in Halle, dann erzähle ich denen, dass es hier immerhin 3 Hausprojekte gibt, die ursprünglich aus Besetzung hervorgegangen sind. Davon wurde eines, die Hafenstraße 7, erst vor knapp einem Jahr besetzt. Dass mit der Hafenstraße hier in Halle in jüngster Zeit so eine Besetzung geglückt ist, das ist nicht unbedingt selbstverständlich, denn oftmals ist die Geschichte von autonomen Kultur- und Wohnprojekten mit harten Kämpfen verbunden gewesen. Die Geschichte der Hausbesetzungsbewegung ist auch mit zahlreichen Niederlagen und Konflikten verbunden. Und ein solches Ereignis führt uns zurück nach Berlin. In der letzten Woche hat sich dort die Räumung der Mainzer Straße zum 26. Mal gejährt. Vom 12. bis zum 14. November 1990 wurde in der Mainzer Straße eine Reihe von besetzten Häusern geräumt, was mit enormen Auseinandersetzungen auf der Straße verbunden gewesen ist. Die Räumung der Mainzer Straße ist in der Linken ein Mythos geworden, ein wichtiger Bezugspunkt, wenn es um die militante Verteidigung von Besetzung geht. Und auch ist dieser Mythos auch mit einer Niederlage verbunden, vielleicht sogar mit einem Trauma. Das führt wiederum dazu, dass es schwierig ist, das aufzuarbeiten, was damals in der Mainzer Straße tatsächlich passiert ist. Im letzten Jahr wurde die historische Erforschung dieses Ereignisses in einem Seminar des Public History Master der FU in Berlin zum Thema gemacht. Als Ergebnis dieses Seminars ist vor kurzem eine Homepage online gegangen, die die Geschichte der Mainzer Straße dokumentiert und das Ereignis der Räumung multimedial einbettet in die Geschichte von 1894 bis heute. 2 Menschen, die an diesem Projekt beteiligt sind, habe ich nun am Telefon, nämlich einerseits Christine Bartlitz, sie ist Mitarbeiterin am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, und Jakob Sass, er ist studentische Hilfskraft am Zentrum für zeithistorische Forschung. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen aus Berlin.
Ja, bevor wir über dieses Forschungsprojekt und die von mir genannte Homepage sprechen, würde ich ganz gerne zunächst mich diesem Ereignis widmen, das sich vor 26 Jahren da in Berlin zugetragen hat. Die Räumung der besetzten Häuser in der Mainzer Straße, wenn man sich vor Augen führt, dass damals ja tatsächlich ein ganzer Straßenzug besetzt gewesen ist, dann kann man sich Besetzung in so einer Dimension heute ja eigentlich kaum vorstellen. Wie kam es denn damals dazu, dass die Häuser in der Mainzer Straße damals besetzt wurden?
Also damals in Berlin in den 80er Jahren waren Wohnungsbesetzungen, Instandbesetzungen ja ziemlich häufig. Also wir hatten 1982 schon knapp 250 besetzte Häuser. Das heißt, dieses Häuserbesetzen gehörte ja fast in Westberlin zum Alltag. Und es gab damals ja auch entgegen zur heutiger Zeit den Trend, Altbauten verfallen zu lassen, sie so lange verfallen zu lassen, bis man sie abreißen konnte, um dann Neubauten hinzusetzen, um hohe Mieten zu verlangen. Das hat sich heute ja nun komplett gedreht. Und damals waren eben diese Hausbesetzungen auch ein ganz wichtiges Mittel, um einfach diesen Altbaubestand zu erhalten. Das war Westberlin. Und man muss ganz, ganz, ganz klar auch nochmal sehen, es war eine grauenvolle Wohnungssituation im Osten wie im Westen. Also in den 80er Jahren gab es weder in Westberlin noch in Ostberlin Wohnraum. Das hatte verschiedene Gründe, aber war eben auch davon abhängig, weil der Wohnbestand, also der Altbaubestand, war so heruntergekommen, dass man einfach dort nicht mehr wohnen konnte. Und dann fiel die Mauer. So, und auf einmal taten sich ganz viele Freiräume auf. Es war auf einmal sehr viel möglich. Und West-Berlin hatte sowieso eine große Hausbesetzerszene, eine große alternative Szene, die auf einmal nach Osten rüberschaut und sagte, jetzt gucken wir, was da ist.
Ja, ich glaube, das Besondere an der Mainzer Straße war ja letzten Endes auch, dass eben nicht nur westdeutsche Besetzer, die es schon mal gemacht hatten, dort ihre Freiräume gefunden haben, sondern eben auch Ost-Berliner, die dort sich dann ihre eigenen Wohnungen geholt haben. Und letzten Endes verband sozusagen die Mainzer Straße auch ganz verschiedene Gruppen, also mit ganz vielen verschiedenen politischen und kulturellen, auch sexuellen Orientierungen. Es gab dann zum Beispiel den Tunden Tower, das war sozusagen das Highlight dort in der Mainzer Straße. Es entstanden dann eben auch also Häuser für die Anarchos und für die Hippies und so weiter. Also ganz verschiedene Gruppen trafen aufeinander und entwickelten dann eben für sich diese Freiräume. Und ich glaube, das ist dann letzten Endes auch der Punkt, warum es erstens zum Symbol wurde für die gesamte Ostberliner Hausbesetzerbewegung, aber eben letzten Endes auch der Grund, warum es dann auch mit so viel, Enthusiasmus, aber auch vielleicht mit so viel Gewalt dann auch verteidigt wurde.
Jakob, du hast jetzt schon auch das Tuntenhaus da in der Mainzer Straße angesprochen und sozusagen, dass Anarchos und Hippies da auch einen Platz gefunden haben. Vielleicht kann man das auch nochmal sich näher vergegenwärtigen, was dann, als diese Häuser da in der Mainzer Straße besetzt waren, da passiert ist. Also für was wurden diese Häuser denn genutzt? Wie sah das Leben in der Mainzer Straße aus während der Besetzung?
Das war natürlich ein sehr buntes Leben, so wie wir es von ganz vielen Zeitzeugen gehört hatten. Also quasi im Gegensatz dem Bild, was man heute von allgemein, so vom Klischees her, von Hausbesetzern hat. Also es war sozusagen ein sehr kulturelles Leben. Also es wurden sehr viele Projekte umgesetzt, selbstständig. Es gab die ersten Spätkäufe hier in Berlin in der Mainzer Straße. Es wurden Bibliotheken eingerichtet, Kneipen, Kinderspielplätze wurden aufgebaut. Es gab eine Volksküche, in der quasi nicht nur die Besetzer bekocht wurden, sondern letzten Endes auch die ganz normalen Bewohner in der Mainzer Straße. Vor allem auch um alte Leute hat man sich dann letzten Endes gekümmert. Auf den Höfen wurde Theater gespielt, es gab Straßenfeste. Also ja, ein sehr breites Programm.
Und ich glaube auch, wir haben uns vor 3 Monaten mit einer ehemaligen Hausbesetzerin getroffen, Jakob und ich, und ein Interview mit ihr geführt. Und sie hat es auch nochmal sehr plastisch beschrieben, wie unterschiedlich letztlich die Menschen waren, die sich dort zusammengefunden haben. Also es gab ganz unterschiedliche politische Orientierungen, es gab unterschiedliche sexuelle Orientierungen. Die einen wollten Abenteuer haben, die anderen wollten Politik machen. Es gab sehr viele Menschen, das war für mich total interessant, die aus dem Ausland gekommen waren, aus Tschechien, aus Spanien, aus Brasilien, also Menschen, die diesen Mauerfall gehört hatten aus der Ferne und dann nach Ost-Berlin gekommen sind und dann auch ziemlich zielstrebig in die Mainzer Straße, um zu gucken, was war hier möglich, was für Projekte waren möglich. Und diese ehemalige Hausbesetzerin hat uns erzählt, dass so die Idee war, durch diesen Mauerfall, also die Menschen hatten die Mauer zum Einsturz gebracht, durch ihre Demonstrationen, war auf einmal auch so die Idee da, vielleicht ist doch eine Revolution möglich. Und eine Revolution und, ich glaube, ganz wichtig ist auch dieser Sommer 1990. Die alte Regierung war nicht mehr zuständig, die neue noch nicht richtig. Es war so das Gefühl, es war ja in Wirklichkeit kein rechtsfreier Raum, aber es war das Gefühl eines rechtsfreien Raums. Und die Volkspolizei hatte ja auch nichts mehr zu sagen. Die Frau hat uns erzählt, dass sie sich auch immer lustig gemacht haben über die Volkspolizisten. Und die haben sich auch rausgehalten. Es ist ja auch interessant, dass bei der Räumung keine Volkspolizei mit dabei war. Das heißt, es war schon die Vorstellung, es liegt Revolution in der Luft und wir haben hier einen Raum, der quasi offen ist, offen für Gestaltung. Freke Over, ein anderer ehemaliger Hausbesetzer, mit dem Jakob Sass ein langes Interview geführt hat, sagte, Demokratie von unten. Hier war auf einmal die Idee, wir können was gestalten, wir können was machen. Und dadurch, dass man so die ganze Straße, es war ja nicht die ganze Straße, es gab ja auch noch immer Anwohner in der Straße, die nicht besetzt hatten, aber es war schon so eine Idee von, ja, nicht nur ein Haus wie in Kreuzberg oder so, sondern wirklich eine ganze Straße, eben ein ganzer Raum, eine kleine Republik sozusagen.
Ich glaube auch, was letztendlich dann die ganz verschiedene Richtungen trotzdem noch verbunden hat, war letztendlich auch sozusagen der Kampf gegen rechts. Also es gab ja tatsächlich dann sehr, sehr viele Angriffe von Neonazis, gerade auf dieser Mainzer Straße, weil sie ja zum Symbol wurde. Und die Angriffe kamen dann vor allem aus Lichtenberg, aus der Weidlingstraße. Da gab es dann auch ein richtig sozusagen neonazistisch besetztes Haus. Und letztendlich haben sich dort dann auch, also dann durch diese Angriffe, eben die Besetzer und die Bewohner der Mainzer Straße mobilisiert und uns zusammengetan und richtig Vorkehrungen getroffen. Und da war wiederum halt eben auch die Volkspolizei keine große Hilfe. Die haben sich dann eher zurückgezogen, gerade in dieser sehr unsicheren Situation. Und die Mainzer Straße musste sich quasi selbst verteidigen. Und das hat, glaube ich, nochmal die Leute auch sehr, sehr zusammengeschweißt, weil sie für einen Traum gekämpft haben.
Wie wurde die Besetzung dieser Häuser denn damals in Berlin diskutiert? Also wie hat die Politik darauf reagiert? Wie hat die Öffentlichkeit darauf reagiert? Wie hat man vielleicht auch unter ganz normalen Berliner, Berlinerinnen auch darüber gesprochen?
Ich glaube, das war auch sehr unterschiedlich. Also es gab Anwohner, auch viele Leute aus dem Kiez, aus anderen Bereichen, die sehr begeistert waren von der Aktion, die solidarisch waren, die zu den Festen kamen, gerade eben da in dem Tundenhaus, fanden unglaubliche Feste statt, Schlagerrevue, die waren voll, da waren ganz viele Menschen. Es kamen viele aus Westdeutschland natürlich auch. Aber es gab auch Leute, wie zum Beispiel einige Anwohner in der Mainzer Straße, die eine Bürgerinitiative gegen die Besetzer gegründet haben und die Polizei zur Räumung aufgefordert haben. Wir haben in den Archiven der Polizeihistorischen Sammlung ein diesbezügliches Schreiben an die Polizei gefunden, wo es hieß, dass sie eben nicht sich als Spießer beschimpfen lassen wollen und nicht die laute Musik hören wollen und knutschende Männer auf der Straße haben wollen, sondern dass die Häuser geräumt werden sollen. Also ich denke, es gab natürlich schon sehr viel Solidarität, und unsere Interviewpartner haben auch immer wieder beschrieben, gerade auch während der Räumung, wie viel Solidarität und danach ihnen entgegengebracht worden ist, auch von ganz normalen Leuten. Aber es gab natürlich auch Leute, die das gar nicht so toll fanden.
Frick Over, wie gesagt, mit dem wir gesprochen haben, der hat sogar berichtet, dass tatsächlich die Solidarität letztendlich so weit ging, dass das sogar Bauarbeiter Bagger dort gelassen haben, als es eben um die Räumung der Straße ging. Also es wurde mal gerätselt, woher die Mainzer Besetzer diese Bagger hergehabt hätten, ob sie die gestohlen hätten. Aber Frick Over sagt, dass das eben Bauarbeiter dort gelassen hätten, um damit sozusagen sich die Mainzer Straße ihre Verteidigungsplätze da aufbauen kann gegen die Polizei. Also so weit ging sogar die Solidarität zum Teil in der Bevölkerung.
Die Zeit dieser Besetzung ist ja dann später auch genannt worden, der kurze Sommer der Anarchie, also sozusagen der Sommer von 1990, der da einiges an Möglichkeiten und Räumen aufgemacht hat in Ost-Berlin. War tatsächlich ein kurzer Sommer, weil dann im November, wie gesagt, diese Häuser der Mainzer Straße geräumt wurden, die besetzten Häuser, die dort waren. Bei diesem Polizeieinsatz der Räumung waren ja über 3000 Polizisten im Einsatz. Das war ein ganz massiver Polizeieinsatz, und sowas passiert ja auch nicht einfach so, sondern es gab da ja sicher einen Vorlauf, eine Planung auch dieser Räumung. Was ist denn der Räumung der Mainzer Straße vorausgegangen? Also inwiefern hat sich diese Räumung vielleicht vorher auch angebahnt?
Das ist interessant. Wir haben ja versucht, anhand von Berliner Archiven die Geschichte eben der Besetzung und ganz speziell auch der Räumung zu rekonstruieren. Und da fehlen einfach immer noch Akten, um die Politik, um auch die Situation der Politik zu bestimmen zu können und historisch einzuordnen. Die alternative Liste sagt ja bis heute, wir haben ja auch mit Frau Künast gesprochen, dass sie nicht informiert wurden von der Räumung. Walter Momper sagt, sie wurden informiert. Also das ist immer noch ein Punkt, der offen ist, wo beide Seiten sagen, ja oder nein, das konnten wir nicht klären. Dann ist der Georg Scherz, der damalige Polizeipräsident, hat in einem Interview gesagt, dass es eben am 12. eine Besprechung gab, eine abendliche Besprechung, wo dann entschieden wurde zu räumen. Es ist natürlich die Frage, es kamen noch 1500 Polizisten aus Westdeutschland, wie schnell sowas dann zu arrangieren ist, ja, da ist eben auch nicht ganz sicher. Wir würden von unseren Ergebnissen her sagen, dass das natürlich was mit zum einen mit den Wahlen in Berlin zu tun gehabt hat. Also im Dezember 1990 sollte ja in Berlin gewählt werden. Wir hatten diesen rot-grünen Senat, und man muss sich, glaube ich, schon klar machen, dass damals immer so die Vorstellung war, na, die SPD und die alternative Liste, so mit der Sicherheit, das kriegen sie nicht so hin. Also dass da auch so die Vorstellung war, die CDU, die steht für Sicherheit, für das Verteidigen von Recht und Ordnung, und SPD und alternative Liste. Da war bei manchen die Sorge, und dass daher wahrscheinlich auch das Gefühl gerade bei der SPD da war, jetzt hier Fakten zu schaffen, um auch zu zeigen, dass die SPD da sehr wohl Recht und Ordnung wiederherstellen kann. Letztlich hat es ihnen nichts geholfen, weil sie haben die Wahl dennoch verloren im Dezember. Diebken ist ja dann von der CDU rangekommen.
Als dann die Polizei eingerückt ist, um diese Häuser zu räumen, da ist es ja zu einer sehr heftigen Straßenschlacht gekommen, vielleicht eine der heftigsten Straßenschlachten, die Berlin erlebt hat. Die Polizei hatte da ja alle Mühe, überhaupt in die Häuser reinzugehen, ist trotzdem ziemlich brutal vorgegangen dabei, und die Besetzer hatten sogar einen gekaperten Bagger im Einsatz, das habt ihr schon erwähnt, haben Teile der Straße ausgehoben, um da sozusagen sich zu verbarrikadieren. Eine sehr heftige Konfrontation. Was hat denn eures Erachtens dazu geführt, dass das so heftig gewesen ist, diese Auseinandersetzung?
Und das haben wir versucht, von vielen verschiedenen Seiten zu betrachten. Also wir hatten ja einerseits die Akten aus der polizeihistorischen Sammlung, die Frau Barth jetzt schon erwähnt hat. Die sagen ja wiederum, also man musste halt eben, also man hatte halt eben diese 3000 Polizeikräfte, man hatte Wasserwerfer, man hatte Räumpanzer. Und das war sozusagen aus der Sicht der Polizei notwendig, weil eben sich seit dem 12. November oder spätestens seit dem 13. November meterhohe Barrikaden in der Mainzer Straße aufgetürmt hatten. Und auch, also wirklich Augenzeugen berichten, dass es quasi sozusagen wie im Ersten Weltkrieg aussah, also wirklich Grabenkrieg. Und es gab auch wirklich ein richtig gestaffeltes Grabensystem, wo man erstmal rüberkommen musste, um überhaupt in die Mainzer Straße vorzudringen, aus Sicht der Polizei. Und genau, also sozusagen da gab es erstmal sozusagen den Grund, überhaupt mit so viel Material anzufahren. Dann wiederum aus Sicht der Besetzer, das hatte ich vorhin schon erwähnt gehabt, also die Mainzer Straße war eben auch ein Symbol, und es waren sozusagen die Freiräume, die Besetzer verteidigen wollten. Und eigentlich hatte keiner mit der Eskalation gerechnet, aber man hatte irgendwie schon sich darauf vorbereitet, oder man hatte gehofft, dass irgendwie noch, dass man es verhindern kann. Aber als dann dazu kam, und das berichten eben auch sozusagen die Zeitzeugen, haben selbst sozusagen die total gemäßigten und die friedlichen Besetzer der Mainzer Straße quasi sozusagen zuerst zu den Blumentöpfen gegriffen und aus lauter Verzweiflung eben, dass in dieser Raum genommen wird, dann doch angefangen zu werfen. Und das hat sich letzten Endes in so einer Gewaltspirale nach oben gedreht. Also auf der einen Seite stand halt die Polizei, mit der man in Westberlin ja gerade keine gute Erfahrung gemacht hat. Wiederum ist es gegenseitig, also auch die Westberliner Polizei hat natürlich in Kreuzberg keine gute Erfahrung gemacht. Und ja, letztendlich hat sich das eben so hochgeschraubt. Und genauso eben hat man ja auch sehr viel Gewalt auf Seiten der Hausbesetzer letztendlich wiedergefunden. Also es wurden ja von den Dächern eben enorm viel auf die Polizisten heruntergeworfen, also bis hin zu ganzen Toilettenbecken und Gullideckeln. Es gab eine Reihe von Molotow-Cocktails, die geworfen wurden. Ob er jetzt in der Absicht zu töten oder überhaupt stark zu verletzen, das ist halt die Frage. Und jetzt konnten weder die Polizeiakten belegen, noch und das ist natürlich verneinen auch die Besetzer. Die wollten sich quasi nur verteidigen und die Polizisten weghalten. Aber es steigert sich natürlich deswegen auch etwas hoch.
Ja, ich glaube, unsere Erfahrung immer in den Gesprächen, die wir geführt haben, dass letztlich alle fürchterlich erschrocken waren über das, was dann in dieser Gewaltspirale passiert ist. Also, dass da Angst freigesetzt worden ist auf beiden Seiten, die letztlich keiner mehr unter Kontrolle hatte. Und da kommen wir eben auch so in Bereiche rein, emotionale Handlungsweisen, die, glaube ich, gar nicht mehr so rational zu erklären sind. Und dass diese Gewalt von beiden Seiten, glaube ich, nicht von Anfang an eingeplant war, sondern sich wirklich ergeben hat aus der Situation, dann aber komplett eskaliert ist und dass das ein Grund dafür ist, dass ja auch das Reden über die Mainzer Straße, über die Räumung heute noch immer ganz schwer ist. Also, dass wir versucht haben, da auch noch andere Polizisten als Interviewpartner zu gewinnen oder ganz am Anfang haben wir ja versucht, Hausbesetzer zu finden. Also die Studierenden waren ganz toll, die haben sich in einschlägigen Kneipen rumgetrieben, haben Zettel überall an die Litfaßsäulen gehängt und an die Straßenmasten und es hat sich niemand gemeldet, gar niemand. Und die beiden Hausbesetzer, Hausbesetzerinnen, mit denen wir dann doch schließlich gesprochen haben, sind eher über einen privaten Kontakt zustande gekommen und was ich eigentlich auch sehr auffällig fand, ist, dass beide nicht mit ihrem Namen angegeben werden wollen auf der Homepage, sondern nur anonym. Und das zeigt auch nochmal, dass da was passiert ist, was es eigentlich so in dem Ausmaß, würde ich sagen, vorher und nachher nicht gegeben hat. Also natürlich sind ja auch vorher und nachher Häuser geräumt worden, aber nicht in dem Ausmaß.
Bei der Polizei war es letztens genauso, da hat sich auch keiner gefunden, oder?
Nein.
Da hat man das ähnliche Problem gehabt und also da war oftmals das Trauma eben von dieser Räumung auch so groß, dass eben auch heute da keiner drüber reden möchte, abgesehen eben von Hartmut Moldenhauer, den wir auch im Interview haben auf unserer Seite. Und er ist sozusagen der ehrenamtliche Leiter, er betreut ehrenamtlich die Polizeihistorische Sammlung und auch das Archiv. Also ihm verdankt man auch sozusagen die ganzen Akten, die wir gesehen haben. Und er hat aber quasi schon vorher sich immer wieder in der Öffentlichkeit auch so darüber geäußert. Aber es gab eben sozusagen keine Polizisten, die quasi vor Ort damals gewesen sind und heute darüber reden möchten. Das war auch noch sehr auffällig.
Vielleicht noch ein Beispiel. Es gibt in der Polizeihistorischen Sammlung, also wer jemals in Berlin ist, sollte sich das unbedingt anschauen, ein Diorama, also ein Nachbau dieser Räumung. Und den hat ein junger Polizist angefertigt, dieses Diorama. Das war eines seiner ersten Einsätze, um das irgendwie zu verarbeiten. Also das war letztlich, um seine Psyche zu befreien, hat er dieses Diorama in monatelange Kleinarbeit angefertigt, eben was auch so eine Form der Verarbeitung ist.
Das haben die Akten auch gezeigt, wurde da der Einsatz an sich auch sozusagen im Nachhinein gar nicht mehr kritisch aufgearbeitet, also von Seiten der Polizei. Das war auch noch ganz wichtig. Also man hat nicht sozusagen sich im Nachhinein hingesetzt und hat gesagt, okay, warum ist es eskaliert? Hätte man es verhindern können? Hätten wir vielleicht anders an die Sache herangehen können? Was müssen wir in Zukunft besser machen? Es kommt ja in Akten überhaupt nicht vor, solche Besprechungen. Es wurde sich beschwert, dass eben irgendwie nicht ausreichend sanitäre Anlagen zur Verfügung standen und dass das Catering beim Einsatz halt schlecht war und so. Und dass auch die Kommunikation zwischen den Fachkräften, also aus den Polizeikräften aus NRW, dass es nicht gut funktioniert hat. Aber eben abgesehen davon gab es kaum kritische Töne zum Einsatz. Und das ist, glaube ich, auch eben nochmal ein Problem heute, warum es eben keinen Dialog gibt zwischen Besetzerinnen und Besetzern und eben auch der Polizei.
Auch keine psychologische Nachfrage.
Ja, richtig. Ne?
Also weil das ist ja auch für die Polizei, also klar, man ist immer so stark und so, aber letztlich fährt es, glaube ich, allen in die Knochen, so oder so. Mhm.
Ihr habt jetzt beide schon ganz intensiv auch gesprochen von dem Forschungsprojekt, von dem Seminar und dem Projekt, was dann daraus geworden ist und auch über die Quellenlage und welche Schwierigkeiten sich da auftun, wenn es darum geht, sowas aufzuarbeiten. Da würde ich auch gleich nochmal intensiver nachfragen, was dieses Forschungsprojekt betrifft, würde aber zunächst auch nochmal so ein paar hörbare Eindrücke geben aus einer Dokumentation über die Räumung der Mainzer Straße, wo man vielleicht auch sozusagen hörenderweise so einen Eindruck bekommt, was für ein intensives Ereignis, das letztlich auch gewesen ist.
Das ist doch alles Wahlkampf, oder? Ich meine, auch die Häuserräumung war Wahlkampf.
Nee.
Das hilft Ihnen doch im Wahlkampf.
Also das war wohl, erstmal ist das nicht das, erstens bestreite ich das, zweitens nicht das ausschlaggebende Kriterium, sondern wenn Gewalt in dem Maße angewendet wird, dann muss man wohl darauf reagieren. Wir haben ja doch keinen Freistil in der Stadt.
Kommt
schon
Ihnen
gar nicht mit Molotow.
Kommt Ihnen denn die Aufkündigung der Koalition durch die AL zu Pass?
Nein.
Soweit ein paar Eindrücke von der Räumung der Mainzer Straße vor 26 Jahren im November 1990, als da in der Mainzer Straße eine Reihe von besetzten Häusern geräumt worden ist. Nun sprechen wir hier im Morgenmagazin auf Radio Korax nicht nur über dieses Ereignis der Räumung der Mainzer Straße und was alles damit verbunden ist, was es für einen Vorlauf gehabt hat, sondern auch über ein Forschungsprojekt, das entstanden ist in einem Seminar des Public History Master der FU in Berlin. Und da würde mich tatsächlich interessieren, wie es eigentlich im letzten Jahr dazu gekommen ist, dass dieses Seminar und dieses Projekt angefangen wurde.
Ja, da fange ich mal an. Also meine Idee war, dass ich ein Seminar gebe, was sich nennt Geschichtsvermittlung im Internet. Das ist letztlich ein Modul, das steht fest. Weil Public History, vielleicht kurz noch einen Satz, Public History bildet Experten aus, die Geschichte vermitteln und das aber fachwissenschaftlich abgesichert. Das sind alles Historikerinnen und Historiker, die aber im Studium unter anderem Methoden lernen, um Geschichte eben verständlich, anschaulich zu vermitteln, die subjektiven Erfahrungen Einzelner einzubinden, also eine Geschichtsvermittlung jenseits der akademischen Elfenbeinwelt zu machen. Und daher, und was ganz wichtig ist in diesem Studiengang auch, ist zum einen auch zu gucken, wie wird eigentlich Geschichte vermittelt? Also was sind so Narrative? Wie vermitteln wir auch Geschichte? Welche Geschichten erzählen wir? Also das auch zu reflektieren, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da gibt es eben ein Modul, das nennt sich Geschichtsvermittlung im Internet. Und das habe ich letztes Jahr um diese Zeit angeboten und da saßen 23 Studierende und dann habe ich gesagt, okay, das ist das Thema, wir brauchen ein geschichtliches Ereignis, was wir im Internet vermitteln, verständlich vermitteln wollen. Und dann kam relativ schnell die Idee auf, sozusagen die Geschichte einer Straße zu schreiben, also eine Straßenbiografie letztlich, um anhand von so einer Straße zu zeigen, wie Geschichte in Deutschland quasi im 20. Jahrhundert verlaufen ist. Also so im Speziellen das Allgemeine zu zeigen, diese verdichtete Geschichte in einer Straße. Und ich wollte eigentlich eine Straße in Kreuzberg, die Sorauer Straße, und dann haben wir, weil wir waren ja immer 23, 24 Leute mit mir, haben sie schon mal eine Internetseite mit 24 Leuten gemacht, da braucht es sehr gute Abstimmungsprozesse und sehr viel Demokratie und wir haben dann eigentlich immer abgestimmt, also bei allen Fragen, die nicht klar waren, haben wir abgestimmt und uns wirklich auch vorbildlich an Mehrheitsentscheidungen gehalten. Und ja, und dann kam sehr, sehr schnell von einer Studentin die Idee auf, die Mainzer Straße zu behandeln. Und eben von 1894 an, aber mit einem Schwerpunkt auf der Besetzung und der Räumung. Und da hat sich dann auch die Mehrzahl der Studierenden sofort für die Mainzer gegen meinen Willen. Ich wollte, wie gesagt, ich hatte so ein bisschen Sorge, dass es zu sehr nur auf Besetzung und Räumung geht. Ja, und ja, letztlich hat es dann aber gut funktioniert.
Jakob, du hattest auch schon ein bisschen berichtet von den Recherchen, die ihr dann da auch angefangen habt. Vielleicht kannst du da auch berichten, ja, wie ihr da vorgegangen seid. Also, was hat das eigentlich bedeutet? Wie musste man da vorgehen, um vielleicht auch erst Leute zu finden?
Ja, also, das hat auch Christine Bartels ja gerade schon eigentlich angedeutet. Es war für uns alle eine große Herausforderung, gerade im ersten Semester, so ein großes Projekt mit so vielen Studierenden gemeinsam umzusetzen. Und das hat auch sehr viel Disziplin erfordert. Aber eigentlich Ideen waren eigentlich am Anfang sehr viel da und auch sehr viel Motivation. Deswegen haben wir uns ja, wie gesagt, schon gleich daran gemacht, Plakate aufzuhängen, also Aufrufe, eben bitte meldet euch, wenn ihr was zu sagen habt zu Mainzer Straße. Wir sind hier Studierende, wir wollen das aufarbeiten, Geschichte von unten machen. Und wir sind da eben auch in die besetzten Häuser hier reingegangen, also haben dort nachgefragt, ob es eben noch Zeitzeugen gibt, ob man da irgendwie Auskünfte geben kann. Wir sind in die Besetzerkneipen reingegangen, die es hier in dem Bereich noch gibt, die auch noch sehr viel Programm haben. Und es hat unsere Motivation damals schon extrem gedämpft, weil wir einfach eben entweder auf taube Ohren gestoßen sind oder eben auf keine Zeitzeugen und eben auch auf keine Hinweise, wo man welche finden könnte. Das Einzige, was man uns immer gesagt hat, war, geht zu Freke Over. Freke Over war sozusagen damals schon, also während der Besetzung der Mainzer Straße, sozusagen so ein bisschen etwas wie der Pressesprecher, also der immer genau dafür zuständig war. Und letztendlich ist er heute auch sozusagen der Einzige, der sich mit seinem vollen Namen auch dazu äußern möchte und auch immer eigentlich dazu sich bereit erklärt, etwas zur Mainzer Straße und auch zu der Besetzung zu sagen. Also er war selbst Besetzer und danach wurde er Politiker für die PDS, dann später für die Linke. Und er hat uns eben wiederum halt ein sehr, sehr langes und sehr gutes Interview gegeben, woraus wir sehr viel schließen konnten. Aber es war eben letztendlich nur eine Sicht der Dinge. Und wir hätten natürlich gerne sehr viel mehr Perspektiven gehabt, um es dann alles zu verbinden zu einer Rekonstruktion der Ereignisse. Das war wiederum halt dann sehr, sehr schwierig. Und genau, und wie gesagt, dann auf der Seite der Polizei hatten wir Gott sei Dank dann eben diese Akten aus der Polizeihistorischen Sammlung, die eben dann, ja, durch diesen Kontakt zu Hartmut Moldenhauer, also die Einsicht kam dann zustande. Das war natürlich wunderbar, weil eben Historiker müssen ja auch mit Akten arbeiten, nicht nur quasi mit Oral History, also mit den Auswertungen von Zeitzeugenberichten. Und das konnte man dann quasi letztendlich dann doch sehr gut vergleichen. Also die Sicht aus den Polizeiakten mit eben den Aussagen, den wenigen Aussagen der ehemaligen Besetzer.
Wenige Aussagen. Und es gibt eben zwei Bücher, die auch immer wieder genannt werden, die eben aus der Perspektive der Besetzer Anfang der 90er geschrieben worden sind. Aber das ist eben auch interessant und auffällig, dass es wirklich immer nur diese subjektiven Berichte gibt und letztlich von der Geschichtswissenschaft auch so gut wie gar nichts. Eine Diplomarbeit aus Graz oder so, aber sonst ist eigentlich sehr wenig. Und für die anderen Bereiche, also wie gesagt, es gab ja auch Studierende, die sich sozusagen gar nicht mit der Besetzung und Räumung beschäftigt haben, sondern mit der sozialen Frage um 1900, mit den Straßenkämpfen während der Weimarer Republik oder auch mit der Verfolgung in der Mainzer Straße. Es gibt zum Beispiel zwei Stolpersteine dort während des Nationalsozialismus. Und dort haben wir eben wirklich sehr, sehr viele andere Archive auch in Berlin besucht, also Landesarchiv, Bundesarchiv. Wir waren bei der BSTU, ganz wichtig, haben die Stasi-Akten auch geguckt. Es gab konspirative Wohnungen. Die Stasi hat versucht, EMs in der Mainzer Straße anzuwerben. Natürlich das Friedrichshain-Kreuzberg-Museum, die einen ganz tollen Bildbestand haben, auch von der Besetzung, aber leider ist da unklar, wer die Bilder gemacht hat. Deswegen können wir die nicht benutzen auf der Website, weil es da rechte Fragen geben könnte. Aber so als Eindruck war das auch ganz wichtig, das Umbrucharchiv unbedingt zu nennen, auch mit einem ganz tollen Bildbestand, die wir zum Teil auch nutzen dürfen. Also da haben wir schon, und natürlich dann die Medien. Also das sind ja immer so die drei Punkte, dass man eben die Zeitzeugen hat, dass man die Archive hat und dann natürlich Zeitungen durchzuschauen. Damals die gesamte Presse wurde von einigen Studierenden auch gerade in den drei Tagen durchgeschaut, ausgewertet. Also das ist ganz Fernsehen, auf YouTube kann man unglaublich viel sich auch anschauen, auch aus ganz verschiedenen Perspektiven. Es gibt mehrere Filme. Insofern, also das war der andere Punkt, wo wir unsere Informationen herbekommen haben.
Und deswegen war das Seminar für uns Studierende auch gerade im ersten Semester so wertvoll, weil wir einfach so umfassend viel auch gelernt haben. Also wir mussten halt das kann man ja auch so sagen, gar keine Frage. Gerade für aktuelle Projekte, die wir machen, also das hat uns halt sehr viel gezeigt, dass man schon sehr, sehr früh auch anfangen muss, eben sich um Bildrechte zu kümmern, dass man die festzurren muss und auch dokumentieren muss. Dann eben allein, was die Textredaktion betrifft, da muss man sich erstmal einigen von der Textlänge her, was ist angemessen. Dann eben auch diese Selbstdisziplin, dass man auch eben Texte rechtzeitig abgibt, damit die auch wirklich nochmal durchgesehen werden können. Und dann auch letztendlich die technische Umsetzung. Also da haben wir auch sehr gute Anleitungen bekommen, wie man eben mit WordPress umgehen muss und wie man da eben dann weiter erstellen kann, die man sich auch anschauen darf und kann und will, die eben auch ein bisschen optisch ansprechend ist.
Ja, wobei das war wirklich ein Selbstläufer. Das fand ich wirklich großartig. Da haben sich einige von Ihnen so engagiert, ich hätte die Seite gar nicht so machen können. Das ist dann irgendwann wirklich auch so gelaufen, weil es eigentlich unser aller Projekt war und wir eigentlich mit, es war viel, viel Arbeit, solche Projekte in einem Semester zu stemmen. Das ist ja auch immer Wahnsinn. Ist unglaublich viel Arbeit und erfordert eben mindestens, 10-12 Stunden Einsatz jede Woche bei einem Seminar, was eigentlich 1,5 Stunden hat. Aber irgendwann, wenn es dann funktioniert, wird sowas auch zum Selbstläufer und alle, glaube ich, ja, man lernt viel und man will eben auch, dass da etwas rauskommt, dass man die Erkenntnisse auch zeigen kann. Also das hat dann wirklich ganz großartig funktioniert und hat, glaube ich, allen auch dann viel Spaß gemacht.